Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Laut der US-Arbeitsorganisation Future Forum sagen 42% von mehr als 10.000 Arbeitnehmern und Führungskräften in den USA, Deutschland, Australien, Japan, Frankreich und Großbritannien, dass sie sich ausgebrannt von der Arbeit fühlen. In Deutschland allein sind es 37% der Arbeitnehmer und Führungskräfte. Die permanente Überlastung und auch Selbstüberschätzung bringt viele High-Performer wie Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte in den Burnout, sagt der High-Performance-Coach Mahdi Schubber. Herr Schubber, meist hört man davon, dass nun gnadenlose Vorgesetzte, äußere Umstände in irgendeiner Form, die Wirtschaft und so weiter dazu beiträgt, dass jemand dann in einen Burnout kommt. Aber Sie erwähnen auch Selbstüberschätzung. Inwiefern trägt das dazu bei?
Genau das Thema Selbstüberschätzung. Wir neigen dazu, uns zu viel Sachen aufzuladen, weil zum einen das Ego eine sehr, sehr große Rolle mitspielt. Dafür sind ja High-Performer, weil sie ja was beweisen wollen. Mhm. Und zu den Zahlen würde ich sagen, ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer weit, weit drüber liegt. Ja, weil, wie schon gesagt, das Ego spricht halt mit und die wenigsten wollen sich halt die Blöße geben, weil für sie ist das quasi wie mit der weißen Flagge zu hissen und zu sagen, hier, ich habe versagt.
Also ist das der Hauptgrund, den Sie feststellen, weshalb viele Menschen so viele Projekte, Entscheidungen, nochmal einen Bereich mehr, eine Aufgabe mehr und so auf sich nehmen? Also ist es nicht so, dass immer mehr Menschen tatsächlich immer mehr schaffen müssen, sondern dass viele Menschen sich das auch selbst suchen?
Also es ist eine Kombination aus beiden. Auf der einen Seite, wir haben eine absolute Überbelastung. Auf der anderen Seite haben wir Chefs, Vorgesetzte, die Arbeit einfach nicht abgeben können wollen oder wenn, dann ist es eher so Laufarbeit, so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil sie einfach nie gelernt haben zu delegieren, um zu sagen, okay gut, hier, ich übertrage Verantwortung und dabei erlange ich mehr Macht, weil sie glauben, okay, in dem Moment, wo ich Macht abgebe oder Verantwortung abgebe, was soll ich dann hier?
Ja, okay. Das heißt, es ist gar nicht so sehr, dass jemand aus Schwäche typischerweise dann nicht Nein sagen kann und sagen kann, betrifft vielleicht andere Ebenen dann wahrscheinlich. Aber wenn wir jetzt dann von Führungskräften, von Unternehmern sprechen, da geht es auch schon um, nee, das kann ich zeig mal, dass ich das alles schaffe.
Genau, lass mal Party machen, so der alte Spruch, um es einfach beweisen zu wollen oder auch den Jungen noch zu zeigen, so ich hab's noch drauf, weil wir haben tatsächlich, wenn es halt wirklich früher war, du musstest 50 sein, um mitreden zu können. Heute ist das Wissen sehr, sehr weit verbreitet und da hast du auch schon Jüngere, die halt quasi einfach mithalten können mit dem Wissensstand, mit dem Thema Umsetzung, die halt natürlich Konkurrenz sind.
Nun ist es ja so, dass man einmal für die betreffenden Menschen sagen kann, Mensch, ja, tut mir leid, wenn der dann ausgebrannt ist und wenn der richtig krank wird darüber. Mhm. Aber das hat ja auch noch Folgen für die Unternehmen, gerade wenn wir von Führungskräften sprechen. Was sind denn die? Also wie können denn Unternehmen damit umgehen oder inwiefern sind sie dann betroffen? Sagen wir, eine Führungskraft fällt vielleicht auch plötzlich aus. Ich weiß nicht, ist das, was das sich lang ankündigt oder ist das kurzfristiger? Unterschiedlich.
Es ist ein schleichender Prozess mit einem großen Knall.
Ah ja, okay. Ja, dann kann es ja plötzlich sein.
Genau.
Was bedeutet das für die Unternehmen dann?
Das bedeutet, wenn ich halt jemanden habe, der eine Schlüsselposition hat, der halt alle Fäden zusammenhält, wenn der erstmal weg ist, dann habe ich einen Wollknäuel, den ich entwirren muss.
Ja.
Und wenn man Glück hat, kann man da quasi wieder nahtlos anknüpfen, wenn man jemanden hat, der quasi ausgebildet ist, ihm nachzurücken. Aber das machen ja sehr viele nicht. Die halten sich keinen Adjutanten da, der halt für sie einspringen kann.
Ja.
Wieder das Thema Ego, ich muss es beweisen.
Okay, dann ist das ja eine doppelte Schwierigkeit. Es fällt nicht nur eine Führungskraft aus, sondern auch noch eine, die Inselwissen hat oder die so ihr Hoheitswissen hat.
Richtig.
Und die anderen müssen erst mal gucken, wie geht's jetzt überhaupt weiter, wie funktioniert das alles.
Genau.
Das ist natürlich dramatisch. Wird das denn in Unternehmen Ihrer Erfahrung nach ernst genommen, wenn jemand auf einen Burnout zusteuert? Mhm. Oder ist das so eher so, Mensch, wein man nicht, dass das so behandelt?
Je nachdem, wie die Unternehmenskultur ist und wie halt sozusagen die Führungsebene damit aufgewachsen ist. Wenn die eher damit aufgewachsen sind, zu merken, okay, gut, meine Aufgabe als Unternehmer ist es, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, dass sie die Kunden zufriedenstellen können. Also das heißt, meine Arbeit als Geschäftsführer ist es nicht darin, dass es meinen Kunden gut geht, natürlich sekundär ja, aber hauptsächlich, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, dass es meinem Führungsstab gut geht, dass die dann die entsprechende Performance bringen können, damit der Kunde dann zufrieden ist.
Welche Rolle spielt denn Ihrer Erfahrung nach da das Homeoffice? Also das ist ja gerade in den in jüngsten Jahren ganz verstärkt aufgetreten. Auch immer mehr Menschen sagen, nö, so viele Tage will ich davon gar nicht wieder abgeben. Mhm. Ist das eher hilfreich gegen das Ausbrennen oder ist das noch schlimmer, weil jemand alles mit nach Hause nimmt?
Der kürzeste Weg zur Arbeit ist der längste Weg nach Hause. Mhm. Und das ist halt... Wobei man da auch unterscheiden muss, es gibt introvertierte und extrovertierte High-Performer.
Ja.
Das sind so die zwei Großen. Und dann haben wir den extrovertierten Introvertierten und dann haben wir den introvertierten Extrovertierten. Und da muss man natürlich gucken und da auch immer Feedback halten, wie gut ist das für dich, Homeoffice zu machen, wenn die quasi drauf bestehen, sagen, ich will Homeoffice machen, ich komme damit klar, ich kann meine Performance bringen, dann dürfen die es halt auch machen.
Ja, okay. Hängt auch ein bisschen davon ab, ob jemand dann, sagen wir mal, Bewunderung, direktes Feedback oder sowas in der Art braucht oder ob er still für sich seine Arbeit leisten kann.
Genau.
Naja. Was empfehlen Sie denn nun High-Performern, die merken, oh, ich komme da wahrscheinlich allmählich an meine Grenzen? Mhm. Können die das überhaupt selbst merken?
Die wenigsten. Also natürlich, sie merken, dass die Leistung einbricht, nachlässt, dass sie nicht mehr so performen können.
Ja.
Wie sie es gewohnt sind zu machen. Viele flüchten sich in Hilfsmitteln, das heißt, es wird versucht zu supplementieren mit allen legalen oder illegalen.
Ja.
Das Problem ist halt, ich kann zum Beispiel Schlaf kannst du nicht supplementieren.
Mhm.
Das heißt, du brauchst deine mindestens 7,5 Stunden Schlaf, ansonsten funktioniert es nicht. Und deshalb ist ja Schlafentzug
Eine Foltermethode,
richtig.
Ja, okay. Also das steckt dann natürlich oftmals in der Persönlichkeit, ist da schon rauszuhören.
Ja.
Also jemand, der allen es beweisen will, der es zeigen will, der wird sich dann wahrscheinlich eher aufputschen noch, als dass er sagt, jetzt gehe ich mal heute früher nach Hause und schlafe zu einer guten Zeit.
Genau, lass ich fünfe gerade sein. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass Überstunden tatsächlich nicht mehr bringen, sondern tatsächlich weniger Leistung einbringen, weil wenn ich ein gewisses Maß überschritten habe, wenn mein Akku nur noch 5% hat, dann kann ich nicht mehr die Leistung bringen. Und dann muss man halt sich selber quasi Punkte finden, Zeitpunkte finden, wo man sich wieder auflädt, körperlich, mental, ja sogar auch spirituell, würde ich sagen.
Gibt es denn die Möglichkeit, dass andere das vielleicht vor den Betroffenen selbst bemerken?
Die meisten die geben einen Hinweise, aber dann ist es genau andersrum. Statt, wie Sie es anleitend gesagt haben, tu nicht so, das sagt dann die betroffene Person dann nach außen. Weil es ist dann immer das Thema Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung.
Ja.
Sozusagen, nee, ich gehe, pack noch eine Scheibe drauf. Aber die von außen sehen, okay gut, wenn ich es jetzt einfach mal im sportlichen Sinne mache, okay gut, der ist jetzt schief, der macht jetzt eine Ausweichbewegung, der neigt sich mit dem Rücken nach vorne, das sehen halt die anderen, aber selber will man das halt sich nicht zugestehen.
Ah ja, okay, gut, wenn wir bei diesem Gewichtsbeispiel sind, dann jemand sieht, der wird das eigentlich gar nicht packen, das Gewicht, und sagt, du, so kannst du das nicht sauber ausführen. Der sagt, willst du etwa behaupten, ich könnte das Gewicht nicht hochkriegen? So
richtig, genau.
In der Art, dann, das klingt da ziemlich vertrackt, ziemlich schwierig. Sonst könnte man sagen, ja, Frage der Führungskultur und das ist es, aber es ist natürlich dann ganz stark an der Persönlichkeit festgemacht.
Definitiv.
Wie kommen Sie denn in der Praxis dann daran? Also das finde ich ja dann eine spannende Frage. Wie erreichen Sie denn so einen Menschen?
Mhm. Meistens durch meine eigene Geschichte. Ich habe selber...
Sie waren ja selbst betroffen, ja.
Genau. Ich habe selber zwei Burnouts hinter mir und zwei fast tödliche Unfälle, die quasi damit zusammenhängen. Und es ist ganz einfach... Die meisten gehen erst auf einen zu, wenn die sagen, okay, du, ich habe deine Story gesehen, ich habe den Beitrag gesehen. Wie bist du da rausgekommen? Oder mir geht das genauso. Darüber redet öffentlich keiner, im Gegensatz zu den Amerikanern. Die brüsten sich ja damit. Die haben einen Anwalt, die haben einen Personal Trainer, die haben einen Psychologen, die haben einen Psychotherapeuten. Also die brüsten sich damit. Und hier hingegen ist es, okay, gut, ruhig schön mal unter den Tisch kehren.
Ja, es ist ein Makel, ein Stigma, so, oh, der braucht jetzt auch noch Hilfe.
Vielleicht keine Schwäche zeigen.
Ja, das heißt, also man muss es schaffen, den Menschen das Ego zu lassen dann auch tatsächlich, also dass sie sozusagen ihr Gesicht wahren können, klar packe ich das alles. Mhm. Oder sollte man versuchen, das aufzulösen, zu sagen, einfach die Welt umzukrempeln und zu sagen, du, das ist gar nicht entscheidend, was die anderen denken. Ist das, wie ist da die beste Strategie?
Da gibt es halt kein One-Size-Fits-All. Mhm. Also es ist halt immer wirklich individuell, wie ist die Person gestrickt, was ist sozusagen Nature of Business, wo oder wie da die Person arbeitet. Und dass man da natürlich auch durch Gespräche herausfindet, okay gut, wo hakt's bei mir, wo hakt's vielleicht im System selbst und vielleicht, wie schafft man das, dass es beides wieder in Harmonie miteinander übergeht. Also nur sich selber versuchen zu verändern, es wird schon mal auf jeden Fall für sich selber einen Vorteil geben, aber wenn die Unternehmensstruktur so aufgebaut ist, dass die Leute einfach gemacht werden, um auszubrennen, da muss man natürlich sich dann überlegen, okay gut, ist es noch gesund für mich, in diesem Unternehmen zu sein, wenn man quasi als Führungskraft des Angestellter ist und wenn man als Unternehmer selber da ist, muss man sich auch an die eigene Nase fassen und sagen, okay gut, bei mir brennen die Leute aus, du wirst der Nächste sein.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss, können Sie Warnzeichen nennen, woran jemand erkennen kann, dass trotz seiner Betonung der Leistungsfähigkeit er doch an eine Grenze kommt?
Fehler. Also Fehler schleichen sich ein. Es fängt mit Flüchtigkeitsfehlern an.
Ah ja.
Mit Zahlendrehern, Wortdrehern.
Ja.
Mit ganz subtilen Sachen, die man einfach sagt, okay, ich habe einfach zu wenig geschlafen. Dann schlafe ich einfach oder schmeiß mir noch was ein, bis dann halt sich das dann halt aufhäuft, quasi der schleichende Prozess. So aus zwei kleinen Fehlern werden vier Fehler, dann zieht sich das und dann fängt man an, dann sieht man seine Fehler, versucht die zu vertuschen und dann platzt halt die Bombe eines Tages.
Sehr interessant. Vielen Dank für diesen Überblick über das wichtige Thema, Mardi Schubber.
Und vielleicht auch noch ganz kurz, ich habe einen Beitrag gesehen, dass es bis zu 3 Jahre dauert, dass man einen Therapieplatz bekommt, quasi von dem Zeitpunkt des Burnouts bis hin, wo die Therapie anfängt. Und deshalb kann ich auch nur sagen, je früher du anfängst, die Reißleine zu ziehen, umso einfacher ist es für dich, wieder reinzukommen und natürlich den Schaden auch zu minimieren.
Das war Mardi Schubber und der Wirtschaft TV Talk für heute.